Hey, this is your French translation, Senza Volto, and I'm making this voice made for Catch Club. Hey guys, I hope to see you soon. Bye!
Hallo und herzlich willkommen hier zurück im Catch Club zu einer neuen Ausgabe des Independent Circuits. Wir haben uns heute was ganz Besonderes vorgenommen, nämlich die Co-op-Show von West Coast Pro und Pro Wrestling Revolution aus San Francisco, Kalifornien, das Queen of the Indies Tournament. Und dazu begrüße ich zuerst meine allseits bekannten Kollegen, das sind zum einen der Dieter.
Einen wunderschönen guten herzlichen Hallo.
Hallo und den Marcel.
Moines.
Und wir haben einen ganz besonderen Gast heute noch hier. Es ist der Indie-Wrestling-Experte schlechthin, das ist der gute Sebastian.
Ja, vielen Dank für die Anmoderation und vielen Dank, dass ihr mich heute eingeladen habt. Ehrt mich wirklich sehr und ich freue mich sehr darauf, mit euch heute über die Show zu reden.
Ja, wir freuen uns auch, dass du da bist und die Zeit hattest, mit uns zu quatschen über diese Show. Ja, das Queen of the Indies, es gab ja letztes Jahr das King of the Indies von beiden Promotions co-promoted und dann hat man sich gesagt, als die Show dann lief, haben gesagt, okay, das läuft ganz gut, die Leute haben Bock drauf. Nächstes Jahr, also sprich dann dieses Jahr, machen wir das Queen of the Indies dann. War auch sehr cool, dass man sich so ein bisschen dran gehalten hat. Wirklich, dass man auch dann in den Non-Tournament-Action keine Männer hat, dass da auch überall nur Frauen waren, dass das Kommentatoren-Duo dann auch wirklich zwei Frauen waren mit Veda Scott und Alisa Marino, die auch sehr gut zusammen funktioniert haben, wie ich finde.
Das war richtig gut.
Und Veda Scott, der eh super. Und ja, so für so ein Turnier vielleicht könnte man overall noch an der Präsentation ein bisschen arbeiten. Es gab nicht so, es war halt einfach eine normale Show in diesem kleinen Venue. Das war auch relativ unspektakulär, halt so eine kleine Halle, das United Irish Cultural Center. Ja, halt so nichts Besonderes vor ungefähr 300 Leuten. Ja, ist immer cool, wenn man so ein volles Haus da sieht, aber es waren ja trotzdem genug Leute da. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es 300 wären. Das kam mir jetzt schon vielleicht mehr vor, aber das ist ja auch soweit okay. Es ging aber nicht mit dem Turnier selber los, sondern erstmal mit einem Five-Way-Match. Und wenn ich es richtig verstanden habe, wurden die Wrestlerinnen da selektiert. Es gab vorher ein Tryout und anhand dieses Tryouts hat man, glaube ich, selektiert, wer in diesem Match dann teilnehmen darf.
Ja, das war nämlich ein Tryout von Marvelous.
Genau.
Und die fünf Besten wurden dann nämlich für dieses Match gebucht.
Genau. Und ich glaube, dass ein paar von den Wrestlern auch quasi einen Stay bei Marvelous, ich sag mal, gewonnen haben. Also die dürfen jetzt dann auch in Japan bei Marvelous trainieren.
Ja, ich glaube, Jordan Blade unter anderem, die ja auch in dem Match war.
Genau. Ja. Und genau, das Match fand statt zwischen Amira, Gigi Ray, G-Rod, Jordan Blade und Promise Braxton. Außer Jordan Blade kannte ich keine Frau in diesem Match tatsächlich.
Nicht mir genauso.
Ich kannte noch Amira tatsächlich, weil die auch bei Shows ist, wo auch Daniel Maccabee auftritt.
Ja. Also vom Namen sagt die mir tatsächlich auch irgendwas jetzt, aber ich kann sich leider nicht genau gucken, wer es ist, weil sie kein Cage-Match-Profil hat.
Ja, das stimmt.
Aber Sebastian, dann fang doch gerne mal an mit deinen Gedanken zu diesem Match.
Ja, also ich würde sagen, das ging ja auch nicht sonderlich lange und das war halt so ein bisschen wie, ich will nicht sagen wie ein Scramble sonst bei DCW, aber so fühlt es sich so ein bisschen an, es war nicht übermäßig lang. Es war jetzt nichts irgendwie Besonderes, würde ich sagen. Jeder hat mal so seinen Spot bekommen. Wir hatten ja noch, also Amira habe ich ja kurz schon angesprochen. Ich muss tatsächlich auch sagen, Jordan Blade. Und bei den anderen wird es bei mir auch schon ein bisschen dünn. Also Promise Braxton, die war ja auch mal bei also AW Dark und so, Cosmos. Da habe ich sie auch, glaube ich, schon mal gesehen. Die anderen beiden waren mir neu. Also zumindest noch nicht bewusst wahrgenommen. Ich hatte da noch mal so ein bisschen gesehen, J-Rod ist ja wohl hauptsächlich in Colorado. Und ja, aber ja, ich finde, das war ganz okay. Jeder hat mal so ein bisschen was zeigen können. Aber nichts, was groß im Kopf bleibt. Ne? Und am Ende gewinnt da Promise Braxton.
Ja, sie konnten ja auch jetzt nicht so viel zeigen, es ging halt knapp fünf Minuten, also was soll da passieren? Du merkst schon, dass Jordan Blade schon deutlich die Beste von den fünf war. Hat wahrscheinlich auch die meiste Erfahrung, wenn man sich das mal so anschaut. Und auch sehr cool, die da zu sehen, die hätte in das Turnier, glaube ich, auch ganz gut gepasst, aber vielleicht beim nächsten Mal. Marcel, mach doch gerne mal weiter.
Ich war erstmal verwirrt, weil es wurde als Five-Way angekündigt, in der Karte ist auch als Five-Way, aber es waren immer nur zwei gleichzeitig im Ring und es musste getaggt werden, aber gleichzeitig Lucha-Regeln, also einer raus, der andere nächste kann rein, beziehungsweise die nächste kann rein. Das hat mich sehr verwirrt. Und dann haben sie irgendwie gefühlt 5 Minuten immer das Gleiche gemacht, immer wieder wiederholt, dass eine ist rausgefallen. Und während die aktive Wrestlerin gerade mit dem Rücken dazu stand, ist die nächste reingekommen, wurde halt von hinten angegriffen. Aber ansonsten halt ein angenehmer Einstieg in die Show halt. Also hätte halt vielleicht 2-3 Minuten länger vertragen können, gerade bei 5 Teilnehmerinnen. Aber ansonsten, ja. Nimmt man mit, ne?
Mr. D, da sie bilden das Schlusslicht.
Ich musste gerade wegen Schlusslicht lachen.
Schön.
Wie gesagt, ich kannte ja auch nur Jordan Blade, aber was ihr gesagt habt, stimmt. Es war ein guter Einstieg, war ja auch relativ kurz und war als erstes Match voll in Ordnung. Ich würde das immer so ein bisschen mit diesen Warm-Up-Matches von der WXW vergleichen.
Ja, das passt.
Und dafür war das voll in Ordnung. Und wie gesagt, wenn du halt von 5 Personen nur eine Person kennst, ist dann halt auch immer nochmal, vor allem wenn du nicht live vor Ort bist, auch dann immer nochmal so eine Sache. Ja. Und war aber wie gesagt voll in Ordnung.
Ich glaube, das war auch so ein Ding einfach so mit, das waren die Mädels, die jetzt halt beim Tryout waren und die sind halt eh hier, dann packen wir die halt alle noch in ein Match, weil sie halt sowieso an dem Tag anwesend sind. Und was ja vollkommen okay ist.
Ja, klar.
Okay, dann machen wir doch direkt weiter mit dem ersten First-Round-Match. Lady Frost traf auf Dulce Tormenta. Ja, scheiße, Lady Frost ist ziemlich cool, ne? Also, no pun intended. Die find ich sehr cool. Also, sowohl dieser, ich sag mal übertrieben gesagt, Eiskönigin-Look, der passt sehr und die ist halt auch super athletisch einfach. Was die da teilweise für Flip-Dips und so macht. War ein cooles Match. Jetzt auch kein Überbringer, aber ich hatte da definitiv meinen Spaß und es war so ein cooler Styles-Match. Dina, mach doch gerne mal weiter. Erzähl du mal, wie du es fandest.
Ich fand's als erstes Turniermatch, das war für mich dann der wirkliche Opener tatsächlich, fand ich richtig cool. Ich war auch der Meinung, dass die auch eine gute Chemie miteinander haben. Und das ging auch für die 9 Minuten. Ich fand das sehr schnell tatsächlich. Also es ging schnell rum.
Und, ja, das stimmt.
Ich hatte da echt meinen Spaß mit, kann ich nicht anders sagen.
Ja, Sebastian, du?
Ja, also ich fand es auch echt absolut anständig, gerade als Opener, wie ihr schon gesagt habt. Und also bei mir ist ja so, ich kenne Lady Frost schon ein bisschen länger, weil die war auch damals auch bei Chikara und ich finde, die Entwicklung ist bei ihr auf jeden Fall zu sehen, weil ich fand, am Anfang war sie halt hauptsächlich über den Charakter, wie du schon gesagt hast, man merkt halt bei ihr auf jeden Fall die Athletik und war absolut anständiger Einstieg, auch in der Länge, fand ich auf jeden Fall passend.
War ja auch bei diese Woche bei Dynamite am Start.
Und bei Impact ist ja auch schon aufgetreten.
Stimmt, da war sie auch.
War sie nicht schon bei Ring of Honor zwischendurch auch?
Ja, war sie.
Ja, war sie auch, also genau.
Überall schon mal da gewesen, aber leider nie nirgendwo fest.
Genau, ja, genau, ja. So.
Ist auch sehr gut im Tag-Team mit ihrem Ehemann hier, Victor Benjamin, als Pretty Proper.
Genau, da habe ich das erste Mal gesehen, damals noch bei Chikara.
Ja, ich glaube, ich habe die bei Beyond das erste Mal gesehen.
Und da waren sie auch. Kann sogar auch bei Beyond gewesen sein, ja.
Da waren sie auch, aber bei Beyond ist das auch immer sehr rotierend mit dem Roster, da bist du dann schnell mal wieder raus.
Das stimmt.
Aber Marcel, du fehlst noch, bitteschön.
Ich stimme dir vollkommen zu, was du über Lady Frost gesagt hast. @WXW, femme fatale, bitte danke. Aber beim Match stimme ich euch irgendwie nicht zu. Also mir hat es nicht viel gegeben und ich hatte nicht das Gefühl, dass es irgendwie zwischen den beiden geklickt hat oder dass da irgendwie ein Flow entstanden ist. Keine Ahnung, irgendwie hat's.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also ich fand auch, dass es von den ersten Matches das Schwächste war. Ich fand auch, dass da so ein paar Unsauberkeiten drin waren. Deswegen, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich fand es aber trotzdem immer noch ganz anständig. Ja, aber es ja, war, so 100% kein
Totalausfall. Mitnichten war das ein Totalausfall. Ja. Aber ja, irgendwie so habe ich, sagen Sie mal, irgendwie hätten sie vielleicht mal 5 Minuten vorher miteinander schnacken sollen, wie sie das Match aufbauen wollen, oder vielleicht ein bisschen länger sich dafür Zeit nehmen sollen. Dann wäre es vielleicht ein bisschen besser geworden. Da hätte man jetzt nicht so viele Stopper so im Matchflow.
Ja, gegeben. Genau. Ja.
So, vielleicht beschreibe ich das ganz gut.
Wunderbar. Weiter ging es dann mit Hian oder Hian oder Hian, ich weiß es nicht genau, die ja übrigens auch schon für Femme Fatale gebucht ist. Also die werden wir im September auf jeden Fall sehen bei der WXW. Freut mich auch sehr. Und sie traf auf die West Coast Pro Women's Champion, nämlich Marsha Slamovich. Das ist wahrscheinlich der größte Name im US-Indie-Frauen-Wrestling aktuell.
Auf jeden Fall.
Mit Abstand. Und das war auch wirklich gut. Also ich würde sagen, vielleicht sogar das beste Erstrunden-Match. Vielleicht Hand in Hand mit dem danach, kann man jetzt vielleicht drüber argumentieren, aber ich fand es wirklich ziemlich gut. War ein cooles Hin und Her, das habe ich sehr gemocht, aber Dieter, erzähl du doch mal.
Ich fand das sehr, sehr cool und ich wollte gerade sagen, als du sagst, das beste Women's Wrestler im US Indie, ich würde das Women's fast streichen.
Ja, das ist richtig, das stimmt, ja, definitiv.
Also wie gesagt, nur Match war richtig cool. War halt die komplette Zeit, die das Match ging, eigentlich nur back and forth.
Ja.
Finisher Auskonterung und dann mal nur Fall und es hat großen Spaß gemacht. 3 Jahren habe ich jetzt das erste Mal gesehen, aber gefiel mir sehr gut und ich muss gucken, dass ich auch bei Fanverteil vor Ort bin.
Genau. Das definitiv, das lohnt sich allein jetzt ja eh schon wegen Nicole Matthews.
So ist ja, das.
Boah, ich habe mich so gefreut, als ich das gehört habe.
Ich auch, Dina hat es mir in der Halle gezeigt, war so, ja, geil. Ja, ja, Marcel, mach mal weiter.
Sie haben sehr langsam, sehr mattenbasiert angefangen und haben dann Stück für Stück immer mehr Fahrt aufgenommen. Und das hat mir richtig gut gefallen, wie sie da zusammengearbeitet haben. Ja. Mochte ich sehr das Match tatsächlich. Also gehe ich vollkommen mit.
Sehr gut. Dann Sebastian, bitte.
Ja, ich fand es vor allen Dingen auch gut, dass man es geschafft hat, weil ich sag mal, Mascha war hier ja definitiv die Favoritin, ne? Aber man hat es geschafft, Ayane trotzdem in der Niederlage gut darzustellen und dass sie einen guten Kampf hatte, dass sie wirklich auch gezeigt hat, okay, sie macht das Mascha nicht leicht. Wie er schon sagt, das war Back and Forth, das war Hard-Hitting. Also ich fand das Match auch wirklich gut. Ich freue mich auch darauf, Ayane zu sehen. Ich habe auch schon Tickets für Femme Fatale und wird mit Sicherheit cool. Die Leib ist auch jemand, die ich öfters mal sehe, weil die ist ja so independent auch vielerorts, ne? Black Label Pro und Wrestle Wave.
Bei Limitless habe ich die, glaube ich, mal gesehen.
Ja, da war sie auch mal, genau. Da habe ich sie auch gesehen. Die war auch mal bei Ring of Honor, als es noch nicht AEW war. Hier Women's Division Wednesday, da war die auch mal, genau. Ist ja auch von hier Booker T trainiert, hier Reality of Wrestling. Ja, genau.
Ist schon eine Gescheite auf jeden Fall. Also, das wird ganz cool.
Definitiv.
FM-Fatal. Dann gab es das erste Match mit reiner japanischer Beteiligung als drittes Erstrunden-Match, nämlich Maria traf auf Mio Momo Mono. So. das sind zu viele Name. M's und zu viele O's. ich musste erstmal so lachen, als die mit ihrem Titel rauskamen, weil das Ding halt gefühlt größer ist als sie selbst.
Ja.
Und die ist ja der Champion von Marvelous, der WWWWA, glaube ich, heißt der Titel.
Nee, AAAW.
Ach so rum war es, genau. Der All Asia Athletes Women's Title oder sowas. Ich glaube, der ist noch aus der alten...
Der ist noch aus GEA.
Genau, aus GEA, genau. Noch der ersten Liga von Shigosa Nagoya. Da haben sie die Titel übernommen. Das Ding sieht cool aus, aber es ist fucking riesig. Also ich muss dann immer an den Titel denken von New South. Der ist ja auch so ein, das ist auch so ein fetter Klotz. Und das hat mich damals gebrochen, als ich das Bild gesehen habe mit Jonathan Gresham, der diesen Titel hielt.
Ich erinnere mich.
Und da hatte ich auch so totale Vibes drauf, aber das war das erste Mal, dass ich Mio Momono gesehen habe, aber scheiße, die hat's drauf, ne? Ja. Sebastian, fang doch gerne mal an.
Ja, gerne. Also bei mir war es so, dass ich habe sie so sporadisch schon mal gesehen. Die ist ja sonst so bei allen, ich sag mal, kleineren Joshi-Ligen auch so, ne? Also nicht nur Marvelous, sondern so Ice Ribbon und Zender Girls und so weiter. Und ich habe sie mal bei Wave gesehen, ich glaube 2020, und da dachte ich schon, oh, das ist aber ziemlich gut. Hatte jetzt aber zuletzt auch immer wieder von Leuten gehört, die Joshi ein bisschen engmaschiger verfolgen als ich, dass sie halt wirklich eine gute Entwicklung hat. Die war ja auch letzten Oktober schon bei West Coast Pro gegen Queen Aminata. Die ja ironischerweise eigentlich in dem Match sein sollte und dadurch Maria ersetzt wurde.
Die hat sich verletzt, ja.
Genau. Und ja, also das war ein Match, was mir auch insgesamt gut gefallen hat. Nicht so gut wie Masha gegen Hayan und auch nicht so gut wie das Match, was noch kommen sollte, muss ich sagen. Aber insgesamt finde ich, war es auf jeden Fall wirklich ein gutes Match. Auch wenn es jetzt nicht für mich so ganz die nächste Ebene erreicht hat, was aber wahrscheinlich ein bisschen, ich habe auch das Gefühl gehabt, das lag ein bisschen an der Zeit, weil es war ja auch noch mal ein bisschen kürzer als zum Beispiel Masha Simovic gegen Hayan. Ich glaube, wenn es auch 12 Minuten bekommen hätte oder so mal 10, halb, 11, dann wäre es, glaube ich, auf einem ähnlichen Standard gewesen, weil ich finde, also für mich persönlich waren generell diese, so das Lady Frost gegen Lucha Tormenta, da bin ich bei Marcel, das fiel ein bisschen ab im Vergleich zu den anderen. Ansonsten würde ich die drei relativ ähnlich beieinander sehen vom Niveau her.
Ja, es ging auch in eine ähnliche Richtung, quasi so genau. Joshi-Style schon fast halt bei den Matches. Marcel, was sagst du zum Match?
Bei mir ist von dem Match irgendwie gar nichts so wirklich hängen geblieben, außer dass Maria eine sehr, sehr spannende Transition in den Armbar hatte, zum Schluss hin. Aber ansonsten ist da nicht viel hängen geblieben. So, war schwächer als das Match davor und auch schlechter als das Match, was danach noch kam.
Ja.
Ja, Dieter, wie siehst du das?
Ich hatte mit dem Match großen Spaß.
Ja, ging mir ähnlich eigentlich, ja.
Also ich hatte großen Spaß mit dem Match. Es hatte mich, hatte ich dir auch geschrieben, es war im High-Speed Division, let's go.
Ja,
toll. Und es machte großen Spaß und Mio fand ich richtig cool, Maria auch, aber Mio ist mir wirklich hängen geblieben.
Ja. Ja, Maria fand ich noch so ein bisschen, ich glaube, bei der fehlt noch so ein bisschen der Charakter so. Ich meine, die ist halt super jung, die ist 23, ne? Also das kommt, ja. Kann halt alles noch kommen, ne? Aber da fehlt so, also du merkst, dass die halt noch ein bisschen, so ein bisschen grüner, ein bisschen frischer ist.
Ja. Und was cool im Match war diese Roll-Up-Sequenz, die irgendwo eine Minute.
Ja. Ja,
dann die war cool. Das und dann kam diese Sunset Flip Powerbomb-Geschichte von Mio. Und dann war es auch vorbei.
Ja.
Und nee, ich hatte großen Spaß mit tatsächlich.
Ich hatte auch meinen Spaß mit. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Ich finde, also bei Menschen ist das auch so, aber bei Joshi ist das nochmal was anderes. Ich finde, zumindest so kommt das mir immer vor, wenn du Joshis, also außerhalb ihrer Joshi-Bubble siehst bei anderen Shows, dann fühlt sich das für mich irgendwie immer nach einem Big Deal an. Und ich glaube, das liegt aber auch ein bisschen daran, weil Joshi ist halt nochmal quasi die Nische in der Nische in der Nische. Also es ist halt, Wrestling ist ja schon nischig, japanisches Wrestling ist nischig, so das ist japanisches Frauenwrestling. Das ist halt, ne, das ist halt eine ganz eine kleine Bubble.
Ich glaube, das fühlt sich auch so groß an, weil es halt eben Japan ist und nicht Teil der westlichen Welt ist.
Ja. Weil diese Stars, die kommen halt super selten einfach, also so generell hast du ja selten japanische Stars mal irgendwie auf irgendwelchen Cards, außer du bist sowas wie Prestige Wrestling oder sowas in der Art, die halt sich das so ein bisschen so zum Ziel gemacht haben, so oftmals so ein paar japanische Leute zu booken, die halt keiner sonst sich vielleicht traut zu booken oder die vielleicht dann nicht irgendwie da rankommt.
Ich glaube, es kommt auch viel einem so vor, wenn man sich mit japanischem Wrestling beschäftigt, dass dann halt wie für mich, wenn ein US-Indie nach Deutschland kommt, ist es halt andersrum, wenn du halt die japanische Wrestlerin irgendwo im Westen siehst, gerade wenn du das auch verfolgst. So, ich verfolge zum Beispiel gar nicht und deswegen gibt es mir weniger. Ihr verfolgt das ein bisschen und wenn auch oftmals nur am Rande und deshalb freut ihr euch umso mehr, wenn ihr dann mal die in einem neuen Szenario seht, was ihr vorher noch nicht gesehen habt. Ich glaube, das trägt viel dazu bei zum Excitement.
Genau. Und ich glaube auch tatsächlich, dass der Punkt auch so ein Stück weit ist, was man natürlich auch nicht vergessen kann, ist, dass Joshi Wrestling natürlich auch immer noch einfach diese goldene Zeit so der 90er, die strahlt dann natürlich auch immer noch ab. Also, ich meine, wir haben hier Shigusa Nagayo dabei. Dann muss man natürlich auch sagen, dass es auch einfach immer noch eine Sache ist, wo du einfach eine unglaubliche Dichte an Qualität hast und dann hast du auch einfach Leute, selbst wenn du es nicht vielleicht selber aktiv guckst, dann kenne ich halt Leute, die mir sagen, okay, die und die, pass mal auf die auf oder so. Und du hast schon, das, was du gerade gesagt hast, du ist schon wirklich so, die sind gerade bei kleineren Ligen auch extreme Draws. Also wenn man zum Beispiel überlegt, die Show, die hier Nation Extreme Wrestling jetzt hatte in Kanada, das war ja irgendwie die größte Independent-Show in Kanada oder zumindest in Westkanada seit längerer Zeit. Die war ja irgendwie in 15 Minuten ausverkauft oder so. Und das eine Top-Draw war Suzuki, okay, Minoru Suzuki. Aber die anderen beiden Top-Draws waren Maki Ito und Yo-Yo Machida, ne? Also.
Ja. Ja, so, genau, also ich finde das schon, das fühlt sich immer so krass an. Deswegen auch Shoutout, fetten Shoutout an die Leute von Deadlock Pro, die nämlich auch fette Joshi-Fans sind und einfach irgendwie gefühlt bei jeder Show irgendeine Joshi-Wrestlerin am Start haben.
Ja.
Die haben auch bei ihrem Tag, die haben jetzt auch so ein Tag-Team-Festival im Juli und haben so für Non-Tournament-Action einfach die Magical Sugar Rabbits geholt. Mega geil.
Ja.
Und das announced sie dann einfach random irgendwie dienstags in so einem Tweet oder sowas halt. Ja, die Magical Sugar Rabbits kommen halt. Geil. Das ist ja, super. Aber machen wir mal weiter. Das letzte First-Round-Match dann nämlich noch an. Und zwar gab es wieder Japan-Besuch. Diesmal von, sie war bei Stardom, ist aber jetzt Freelancerin Unagi, genau. Sayaka. Und sie traf auf Billy Starks. Sebastian, fang doch an, bitte.
Ja, also ich muss sagen, ich fand das Match richtig gut. Was ich hier vor allen Dingen mal wieder gut fand, dass man hier auch so eine Intensität von Billy Starks wieder gesehen hat. Und es war halt wirklich ein intensives Match. Es war back and forth. Es war halt auch so Joshi-Style, fand ich. Und ja, Unagi Sayaka, hast du ja gerade schon gesagt, Stardom, ist ja generell auch bei ja vielen anderen, bei Glade zum Beispiel sie auch und Diana und Rave und Zender Girls. Was ich tatsächlich gar nicht vorher so wusste, ist, dass sie noch gar nicht so lange wrestelt. Wrestelt tatsächlich erst seit 4 Jahren oder so? Also es ist tatsächlich noch gar nicht so lange. Ja,
seit 4 Jahren auf Cage.
Ja, genau, 2019.
4. Januar 2019, krass.
Und dafür ist es wirklich beeindruckend. Aber ich muss sagen hier, ich weiß gar nicht mehr, wer es, irgendjemand hat am Kommentar mal gesagt bei irgendeiner Show, Bully Starks. Also, wenn sie diesen Modus fällt, finde ich es bei ihr immer sehr, weil man denkt immer so, ja, ich bin prädestinierte Face, aber ist halt auch als Heel auch richtig gut, ne? Das hat man auch schon bei anderen Promotions, so Black Label zum Beispiel, da war sie ja sogar Heel Champion und so.
Stimmt.
Deswegen, Heel Billy finde ich immer sehr stark, das hat man hier auch wieder gesehen, deswegen das Match und das Match von Hayane gegen Masha Slamovic waren für mich die besten Matches der ersten Runde.
Komplett. Ja. Will ich mitgehen? Billy Starks ist auch unfassbar gut. Die ist 18!
Ja.
Alter!
Und scheint, dass AEW dir einfach einen scheiß Vertrag unter die Nase hält, Alter.
Schon längst passiert, Marcel.
Hä?
Schon längst passiert.
Ist? Ich dachte, haben wir nicht vor kurzem noch die gleiche Diskussion, von wegen, wie bei Nick Wayne sagen, von wegen, wann machen die das endlich mit dir?
Nee, die ist.
Ich habe kein Wort verstanden gerade, Dieter.
Oh, ich sagte, kurz nach der Diskussion ist das passiert.
Ach, lol.
Ja.
Stark. Finde ich gut.
Also, das ist auch klar. Also, so ein Teil, das musst du dir halt holen. Ne? Die ist halt wirklich einfach gut. Und wie gesagt, die ist scheiß 18, ne? Also, das ist halt geil. Und Unagi finde ich auch super. Hab die bei Stardom irgendwie, war die für mich immer so ein bisschen unter dem Radar. Also, von daher ist es vielleicht für ihre Karriere gar nicht so schlecht gewesen, dass sie von da weg ist.
Ja.
Und, mir hat's auch Spaß gemacht. Dieter, was sagst du?
Ich kann mich da prinzipiell anschließen. Ich muss halt sagen, so Bully Starks finde ich jetzt super. Also das Verbissene bei ihr und mehr diese Heel-Geschichte finde ich halt richtig cool. Aber ich hatte das, was Marcel beim Lady Frost-Match hatte. Es hat für mich teilweise nicht ganz Klick gemacht, aber ich kann es halt dennoch verstehen, warum man es gut findet.
Ja.
Ja.
Gut, und was sagst du zu dem Match, Marcel?
Ich hatte damit richtig, richtig viel Spaß. Die haben sich einfach die kompletten, wie lange ging es? 10 Minuten?
10 Minuten, ja.
Sogar fast genau 10 Minuten haben die sich nur auf die Fresse gehauen. Und damit da hatte ich richtig viel Spaß, ohne Rücksicht auf Verluste. Und gefühlt haben sich nicht darum gebettelt, wer den Pin holt, sondern wer am härtesten zuschlagen kann. Und das gefällt mir. Damit kann ich was anfangen.
Ja, und dann war die erste Runde auch schon vorbei. Auf das Halbfinale und auf das Format, was sie da gewählt haben, kommen wir dann gleich zu sprechen. Es gab dazwischen noch was. Und zwar, weil Shigosa Nagayo war ja da. Sie hat ja quasi die Show auch so ein bisschen, zwar nicht offiziell, aber so ein bisschen so mit co-promoted eigentlich. Und hat ja einen Tag vorher ein Tryout gehalten. Und Marvelous ist ja auch ihre Liga, wovon jetzt die Wrestlerin halt eingeladen worden. Wrestcoast Pro und Marvelous haben ja eine Koop zusammen. Und da haben sie gesagt, ja gut, wenn die da ist, dann lassen wir die halt auch catchen. Und die hat sich dann mit Takumi Iroha von Marvelous und Sandra Moon zusammengetan, die halt im Team Marvelous war, weil entweder war sie schon oder sie geht demnächst zu Marvelous. Ich glaube, sie geht demnächst. Genau, die geht und darf da halt mit denen trainieren und bei den Shows worken. Deswegen ist sie hier im Team Marvelous und sie trafen auf das Team PWR, also von Pro Wrestling Revolver, was Charisma waren, Lady Apache und Nicole Savoy, die, wenn ich es am Kommentar richtig verstanden habe, sogar für das Match extra aus dem Retirement zurückgekommen ist.
So ist das.
Richtig.
Mega geil. Ich wusste gar nicht, dass sie retired ist. Voll schade. Ich fand die immer super.
Genau vor einem Jahr tatsächlich.
Krass. Und,
Match genau. Das Melchi Maya kenne ich nicht mal.
Ja, schade. Ich fand die wirklich cool. War ja auch vor ein paar Jahren im Mae Young Classic am Start und eigentlich im Indie-Wrestling immer so eine gute Bank oh. eigentlich. Gehört ja dazu der Clique mit Shayna Baszler und sowas, Mia Yim und sowas da, diese Truppe da. Oder gehörte sie? Die anderen sind ja alle bei der WWE jetzt.
Ja.
Und ich fand es soweit auch in Ordnung. Es war relativ kurz. Ich mochte die Sequenzen am Anfang mit Lady Apache und Shigosa Nagayo. So ein bisschen, du bist die Legende, ich zolle dir Respekt, aber du bist auch die Legende, weil Lady Apache ist ja irgendwie auch eine Legende. Und so ein bisschen hin und her zwischen den beiden Legenden. Ich meine, die wrestlen seit 30 Jahren oder sowas, ne, dass du jetzt von denen nichts mehr erwarten kannst, nicht mehr krass viel erwarten kannst. Und dass sie jetzt halt noch was abreißen, wie irgendwie in den 90ern und frühen 2000ern, das ist klar, das sollte man auch nicht erwarten. Es war soweit aber immer noch alles in Ordnung. Fand ich auch den Misch so ganz cool eigentlich zwischen alter Generation und neuer Generation und dann so Leuten wie Takumi Iroha und Nicole Savoy, die so Current-Generation irgendwie sind. Also war so von allen so ein bisschen vertreten. Mit Charisma wusste ich noch nicht so ganz genau, was ich mit der anfangen sollte. Die kannte ich auch gar nicht. Hat sich ein bisschen auch teilweise wie so ein kleiner Fremdkörper angefühlt in dem Match, war aber dann soweit okay, fand ich. Ja. Aber wie siehst du das? Die, da fangen wir an.
Jo, ich hatte mit dem Match Spaß, weil eine lustige kurze Angelegenheit zwischendurch, um ein bisschen Dampf rauszunehmen. Sandra Moon finde ich cool, Takumi Iroha kenne ich ja schon von Stardom. Charisma sagt mir jetzt absolut null. Nicole Savoy ist halt auch cool. Lady Apache ist halt auch eine Legende. Damals auch schon bei, habe ich die auch schon bei AAA gesehen. Und ist das eigentlich eine Legende, Drew, weil die immer gleich bleibt?
Ja, so sieht's aus. Auf ihrem Roller angefahren kommt.
Und und Shigosa Nagoya hatte ja ihren großen Auftritt erst später in der Show. Und was ich halt krass finde, die ist halt schon 58.
Ja.
Und was auch sehr krass ist, da merkt man auch wieder, was für eine Bubble dann Joshi doch ist. Das war ihr erstes Match in den USA.
Alter.
Das war ihr US-Debüt. Das ist echt krass, aber du denkst auch mal, die kam halt aus den 90ern. Da gab es sowas nicht mit. Japaner wurden eingeflogen nach Amerika, um da halt zu catchen. Es gab ja damals generell viel weniger Indie-Promotions. Und damals war das halt überhaupt nicht selbstverständlich, aber das ist irgendwie trotzdem so krass. Die ist schon so lange dabei, hat so gefühlt alles gemacht, aber dann nie in den USA gecatcht. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert, wie Manami Toyota hatte auch ihre ersten US-Matches. Ende der 2000er bei Shikara gegen Mike Quackenbush. Mega geil.
Ja, stimmt.
Und das ist irgendwie so total interessant, finde ich. Aber es macht halt Sinn. Wie gesagt, damals gab es das so krass noch gar nicht. Deswegen ist es schon irgendwie sinnig, dass es das jetzt ist. Aber es ist trotzdem irgendwie ein krasser Fact, finde ich. Aber red bitte weiter, Dieter.
Nee, ich war auch soweit fertig. Tatsächlich. ich fand's cool, war zwischendurch mal eben zum Runterfahren war das ganz angenehm.
Sebastian, was sagst du?
Ja, also erstmal, ich glaube, es war das US-Independent-Debüt, oder? Weil die war nämlich Mitte der 80er, damals bei der WWF, mit okay. Das war so die Zeit von Leilani Kai und Judy Martin und so, also schon ganz lange her.
Okay, Cagefish hat sich auch tatsächlich ein bisschen genauer. Die haben gesagt, das war das erste Match auf amerikanischem Boden seit der Gründung von Marvel, ist 2015. Ja,
genau,
okay.
Genau, weil die ist nämlich tatsächlich schon seit 1980 im Wrestling und die war einfach 1986 in WWF Tag Team Matches.
Krass.
Also richtig krass, wie lange die schon dabei ist. Ja, man muss jetzt sagen, wie du es schon richtig gesagt hast, Hugo, man kann jetzt von Shigusa Nagayo oder auch von Lady Apache natürlich wrestlerisch nicht mehr so super viel erwarten. Das hat man auch gesehen. Ich finde, darum ging es aber hier auch nicht. Also,
genau, es geht halt um den Namen, einfach diese mal live zu sehen, irgendwie genau. In Action zu sehen, dass man das dem US-Publikum bieten kann, einfach.
Genau, und auch so ein bisschen um, also die da hat schon gesagt, hat dann Spaß damit. Ich auch, also ich fand es durchaus Spaß. Und es war auch vor allen Dingen, was ihr ja auch schon angesprochen habt, mit diesen Respektbekundungen und so. Es war schon ein ziemliches Feelgood-Match, fand ich.
Ja, total, total. Also genau, wie du schon sagst, das Wrestling stand hier nicht im Vordergrund. Es ging einfach so um das Feelgood, um die Stars halt so zu präsentieren, den Leuten was zu bieten. Dafür war es schon cool.
Ganz genau. Und war bei mir auch so, also Charisma kannte ich auch nicht, denn die anderen kannte ich alle. Schon mal gesehen, Sailor Moon ist ja Regular bei West Coast Pro. Takumi Uroa ist ja auch viel im Jojo unterwegs. Nicole Savoy, auch so viel Pacific Northwest unterwegs gewesen, Independent. Und ja, ich finde für das, was es war, war das absolut in Ordnung und cool. Ja, hat halt von den Erwartungen her das gebracht, was man auch dachte, finde ich.
Ja, ich glaube, Nicole Savoy wäre auch jemand, der richtig gut nach Japan passen würde.
Oh ja.
Sie hatte tatsächlich mal ein wirklich gutes Match gegen, also das sage ich natürlich immer, aber sie hatte tatsächlich ein wirklich gutes Match mal gegen Daniel Maccabee.
Oh, nice. Oh, das klingt aber auch nach einem sehr nice Match. Ja, die hatte sogar Zeit.
Gibt's, glaube ich, sogar bei YouTube for free.
Dann weiß ich, was ich gleich nach der Aufnahme tun werde. sie hatte sogar 2018 einen kleinen Stardom-Run.
Ah, was? Das wusste ich gar nicht.
Hatte ihr letztes Match im Five Star Grand Prix 2018 war gegen Kelly Klein.
Boah, ganz dunkle Erinnerung.
Marcel, du hast aber noch nichts zum Match gesagt, bitteschön.
Ja, weil ich wieder anderer Meinung bin. Ich fand nämlich den Anfang unendliche Katastrophe. Wahrscheinlich aber auch, weil ich keine Ahnung hatte, wer da im Ring stand und dass man da irgendwem Respekt zollen sollte. Ja. So, ich wollte ein schönes Wrestling-Match sehen, aber was macht ihr da, Alter? Könnt ihr erst mal anfangen zu catchen? Irgendwann haben sie dann angefangen, ein vernünftiges Match auf die Beine zu stellen. Und das hat dann auch Spaß gemacht im späteren Verlauf. Aber diesen Anfang fand ich halt komplette Katastrophe. Aber so ist das, wenn man halt die Namen nicht kennt und sich denkt, so, was wollen die noch im Ring? So, und damit halt nichts verbindet.
Ja, klar, wenn man damit nichts anfangen kann, dann ist das natürlich so, das ist ja logisch. So,
und dadurch hat es halt bei mir null funktioniert. Ich dachte mir so, komm, lass mich alle in Ruhe.
Dann war Halbfinale Zeit und man hat sich hier was Besonderes ausgedacht. Anstatt zu sagen, okay, wir machen jetzt noch zwei Halbfinalen-Matches, machen wir jetzt einfach ein Tag-Team-Match und das Gewinnerteam zieht dann ins Finale ein. Ich weiß nicht, wie findet ihr das so vom... Ich bin da immer nicht so der große Fan eigentlich von. Ich bin immer dann lieber Turnier, also wenn es Singles-Turnier ist, lieber Singles-Matches. Es macht hier natürlich Sinn, weil dann hast du dir halt ein Match gespart und ziehst dich schon nicht noch weiter in die Länge. Von daher ist es natürlich sinnig, wenn du ein Eintagesturnier hast. Aber ich weiß nicht, wie seht ihr das?
Also bei einem Eintagesturnier kann man das mal machen, sollte zwar aber nicht unbedingt zur Gewohnheit werden, finde ich. Aber wenn man das mal macht und sagt, hey, bei diesem Turnier ist es halt so, okay, ist mal was anderes, aber auf Dauer brauche ich das jetzt nicht und sollte in meinen Augen kein Standard werden.
Ja.
Ja, sehe ich halt ähnlich und mein Problem war halt auch allein an der Paarung wusste ich halt schon, wer ins Finale kommt.
Ja, klar.
Und das finde ich halt dann... Weil da hast du auch nicht viel Platz für irgendein Upset in irgendeine Richtung. Also wenn du es bei zwei Halbfinalen machst. Klar, so hast du dir ein Match gespart. Und was ja auch in Ordnung ist, aber bin da auch Marcells Meinung. Mal kannst du es machen, aber ich hoffe, das gucken sich jetzt Leute für Eintagesturniere nicht ab.
Ich glaube, das Problem, dass du schon wusstest, wer gewinnt, hast du schon alleine schon, wenn du Barsha Slamovic buchst. Ja. Und du hast niemand anderem auf dem Level. Auch nur ansatzweise vom Namen her, der in irgendeiner Liga aktiv ist, wo du denkst, vielleicht lässt man ihn dadurch gewinnen. Dadurch war für mich von vornherein klar, als ich gesehen habe, oh, Marsha ist dabei. Ja, okay, ne, wir wissen, wer gewinnt.
Ja.
Das ist halt so ein hausgemachtes Problem. Hättest du vielleicht eine andere Impact-Wrestlerin oder sowas noch mit am Start gehabt? Ja. Dann hättest du vielleicht denken können, okay, das könnte interessant werden, wen sie da weiterkommen lassen. Aber so großartig wie Lady Frost ist, auch wenn sie schon überall war, die ist halt nirgendwo fest, ne?
Ja.
Ja, das ist richtig. Wie stehst du dazu, Sebastian, zu diesem?
Also grundsätzlich würde ich euch eigentlich zustimmen. Man hat ja dann versucht, schon ein bisschen dann zum Match quasi übergehen, man hat ja dann auch versucht, das quasi auch so ein bisschen zur Match-Story zu machen, dass man halt sagt, okay, eigentlich, man hat ja auch so ein bisschen aufgespielt, Marsha, also das, was wir jetzt überhaupt schon gesagt haben, aber wo wir jetzt gerade auch über Shigusa Nagayo geredet haben, wenn man hier bei der Card sagen würde, alle, die von Shigusa Nagayo trainiert sind, raus, dann wäre halt keiner mehr übrig, so ungefähr, ne? Also, die haben ja alle diesen gemeinsamen, und Marsha war ja damals auch bei Marvelous, das war ja die Zeit Anfang der Pandemie, wo sie dann auch, glaube ich, nicht ausreisen konnte, sondern erstmal da geblieben ist, da trainiert hat und so. Dadurch kennen die beiden sich ja auch und sind halt eingespielt und man hat das dann, in meinen Augen, so ein bisschen versucht, in die Matchstory einzuweben, so nach dem Motto, ja, die beiden sind halt eingespielt, Lady Frost und Nagi sagen, ja, kann nicht, aber man hat dann auch im Kommentar, ich weiß gar nicht mehr, ob es Vader Scott war, so ein bisschen versucht rüberzubringen, so, ja, aber vielleicht können die ja auch doch nicht koexistieren, Marsha Slamovic und Miyamono, weil es ist ja so ein bisschen so, ja, ich da jetzt, also soll ich sagen, agiere ich jetzt quasi so, dass ich möglichst sicher gewinne, oder agiere ich so, dass ich zwar vielleicht gewinne, aber dass trotzdem meine Partnerin noch ein bisschen malträtiert wird, damit die angeschlagen ist fürs Finale und so. Da hat man schon ein bisschen versucht, Zweifel zu sehen. Ich fand das Match auch ziemlich gut, muss ich sagen. Aber natürlich, es war eigentlich schon klar, wer hier gewinnen würde. Will ich das jetzt bei jedem Turnier? Nee. Ist das mal bei einem Turnier okay, so wie ihr gesagt habt? Ist das mal eine Abwechslung? Ja. Also.
Ja, das stimmt schon. Ja, du hast direkt über das Match geredet, dann reden wir auch über das Match. Sagen wir erstmal, was war denn die Paarung? Es war Lady Frost und Unagi Sayaka gegen Marsha Slamovic und Miu Momono. Marcel, dann mach du direkt mal weiter.
Die Show ging ja auch, glaube ich, insgesamt gar nicht so lange.
2 Stunden 40.
Ja, also ich finde, da hätte man problemlos 2 Halbfinal-Matches machen können bei der Zeitanzahl. Also,
die Matches ja jetzt auch alle nicht lang waren. Also außer dem Finale war halt kein Match über 10 Minuten.
So, na eben, so, das ist halt, ne, weiß ich nicht, ob man das dann so machen muss. Wenn man die Show noch irgendwie noch ein weiteres Match anderweitig mit auf der Card gehabt hätte, hätte ich es verstehen können, aber so, naja. Aber ansonsten das Match, das hat viel Spaß gemacht.
Fand ich auch.
So, ich glaube, hätten sie dem Match noch mal 2-3 Minuten mehr gegeben, hättest du diese Animositäten innerhalb der Teams noch ein bisschen mehr hervorbringen können. So waren es immer nur so kleinere Andeutungen. Aber das ist dann halt so Makulatur am Ende. So. Das sind so Kleinigkeiten, die man hätte verändern können, aber nicht machen muss.
Was sagst du, Dieter?
Ja, man hat sich ja in dem Match die Frage gestellt, can they coexist? Ja, das war gut. Ich hatte meinen Spaß damit. Und man, wie gesagt, wie auch Sebastian sagte, man hat ja aufgespielt. Marsha und Mio kannten sich, haben auch schon mal geteamt zusammen. Es wurde auch der Tag-Team-Name genannt, aber den habe ich vergessen.
Und, ich auch.
Ich fand es voll in Ordnung und war ein gutes Halbfinale. Mehr muss ich dazu eigentlich nicht sagen.
Ja, kann mich da auch eigentlich nur anschließen. Fand ich auch sehr, sehr cool. So wie du schon sagst, dieses Can They Coexist, so ein bisschen auf beiden Teams, ne? Also Lady Frost und Unagi, ne, müssen zusammenarbeiten quasi, weil sie ja ins Finale kommen wollen, sind aber halt kein eingespieltes Team, deswegen fehlt das halt. Marsha und Mio kennen sich zumindest, aber da ist dann auch so ein bisschen noch diese Rivalität da halt im Vordergrund. Und hat aber gepasst, weil wir haben dann jetzt auch beide Champions halt im Finale, also die West Coast Pro Championess und die Championess von Marvelous. Also Champion gegen Champion quasi, also das ist ganz cool, aber sonst würde ich mich anschließen, mir hat es auch gefallen.
Nur Frage, dieser Finisher von Miyu Momono, Was ist das? Ist das so eine eingesprungene Sunset-Powerbomb? Ist das ein halber Destroyer?
Ja, quasi, ja, so ein, ja genau, so ein gesprungener Joshi Tonic quasi. Ja. Sieht aber wild auf jeden Fall aus.
Vor allem die gute Frau, habe ich gerade gesehen, die ist ja nur 1,49
Meter. Ja.
Ja. In Mexiko, they say midgets. Ja, also bei der CML wäre die halt in der Division mit dem blauen Bären da, ne?
Ja, stimmt.
Oh Gott. Oh, Erinnerung.
Ne, Mikromann.
Genau. So, dann haben wir aber natürlich den Teilnehmerinnen noch ein bisschen Verschnaufpause gegeben vor dem Finale und sind nicht direkt ins Finale übergegangen, sondern hatten noch ein Tag-Team-Match. Und zwar, da ist der wilde Name Generator wieder angesprungen. Mac Daddy Milo und Rachel Rivetta
ja.
Gegen Brooke Havoc, die man jetzt vielleicht sogar schon von AEW Dark kennt, also vielleicht sogar der bekannteste Name in der Runde. Und Johnny Robbie, das könnte auch einfach der neue Gimmickname von Johnny Mundo sein. in einem kleinen Tag Team Match. Ja, wie gesagt, wenn du die Charakter nicht kennst, ist man vielleicht nicht so sehr drin. So ging es mir dann zumindest. Und mich hat es dann auch nicht so sehr interessiert, muss ich gestehen. Und ja, ist dann so vor sich hingeblecht. Aber okay, mehr dann halt nicht. Aber weiß nicht, was dann
passiert. Da klinge ich mich direkt ein, weil das lief bei mir tatsächlich auch wirklich nur nebenbei. Ich habe, glaube ich, nicht eine Sekunde so wirklich aktiv hingeguckt. Irgendwann war es vorbei. Ja. Normalerweise markiere ich mir in meinen Notizen immer, wer gewonnen hat. Das habe ich hier nicht mal gemacht, weil ich es nicht mal sagen könnte, wenn ich nicht die Kalchnutschkarte auf hätte.
Ja, also Brooke Havoc hat ja allein mit der Thieb und mit ihrem Gimmick bei mir direkt alles gewonnen. Mit ihrer Imo-Mucke-Beste. Wurde ja von Cody und Cutie Marshall trainiert.
Hey, die kommt, glaube ich, auch sogar aus der Nightmare Factory.
So ist das. Und, ja, wie gesagt, wie Marcel schon sagte, ich habe es halt tatsächlich einfach nicht wirklich drauf geachtet. Es lief halt. Und ich fand es halt als Verschnaufpause auch beim Gucken ganz angenehm.
Ja, es war so ein bisschen so ein Calm-Down halt
für alle.
Für alle so halt. Was sagst du, Sebastian?
Ja, also ich glaube, ich hatte wahrscheinlich so ein bisschen am meisten dazu noch irgendwie Bezug. An der Stelle auch mal liebe Grüße an Sandmann, weil das war sein Match als großer Kalifornien-Indie-Freund. Ja, Johnny Robbie, also einmal kurz hier Johnny Robbie und Brooke Havoc. Brooke Havoc habt ihr ja schon angesprochen. Die war ja auch zum Beispiel am Collective-Wochenende, wenn ihr euch erinnert, die war in dem Match, wo Janai Kai full Emo gegangen ist.
Ja.
Da war die zum Beispiel auch drin. Die hatte mehrere Auftritte bei kleineren Ligen. Und Johnny Robbie hat ganz interessanten Werdegang. Die kommt ja von Millennium Pro Wrestling, das ist auch so eine kleine Liga aus Kalifornien. Ray Rosas ist da der Trainer. Und die wrestelt erst seit 2021 und war vorher eigentlich Referee und ist dann im Zuge einer Storyline, also besser gesagt einer Fehde mit einem Wrestler, ich glaube es war Danny Devine, ist sie Wrestlerin geworden. Und die war ja auch in dem Three-Way-Match bei den Santino Bros an dem Mania-Wochenende. Bei der Show, beim Collective. Und,
das ist actually sehr cool. Also, da kann man sich dann direkt wieder irgendwie für den Charakter interessieren, finde ich. Also.
Und Milo da sind wir wieder bei Santino Bros, ist ja auch kalifornische Liga. Milo kommt auch von Santino Bros oder kommt von Santino Bros. Und, die habe ich zuletzt auch bei Hoodslam gesehen gegen Trisha Dora im April. Und, Rachel Riveter ist, glaube ich, so relativ unbekannt, ist hauptsächlich in Colorado. Ja, deswegen hatte ich da vielleicht ein bisschen mehr Bezug zu Match selber. Wie ihr schon sagt, war eigentlich ganz gut zum Runterkommen. Fand er war auch nicht schlecht. War absolut solide für das, was es war und für die Länge, die es bekam. Und deswegen, ja, finde ich, ist jetzt nicht das groß im Kopf bleibt, aber kann man absolut nichts Schlechtes drüber sagen.
Das ist korrekt. Bevor es dann aber zum Finale kam des Turniers, kamen noch ein paar Persönlichkeiten im Ring. Zum einen natürlich wieder Shigosa Nagayo, so. Dann, ich glaube, es war der Promoter von Pro Wrestling Revolution, also Gabriel Ramirez war es.
Genau.
Ja. Kam dann zum Ring. Gefühlt sind diese Indie-Turniere auch die einzigen Shows, die Pro Wrestling Revolution noch macht. Und zumindest war das jetzt ihre aktuellste Show und davor die letzte Show war das King of Indies vom letzten Jahr. ja, hat er so ein bisschen drüber geredet, meinte so, ja, ne, hier mit den Turnieren und sowas, da haben wir ja wieder was Gutes gemacht, das King of Indies gibt's ja eigentlich schon Ewigkeiten, das ist ja vor 20 Jahren, ist das ja von Pro Wrestling Revolution das erste Mal veranstaltet worden. Obwohl auch so Leute wie Brian Danielson und so am Start waren, Christopher Daniels und sowas, so, frag mich, was aus denen geworden ist. Und
ich glaube, die catchen jetzt bei so einer kleinen Liga irgendwo in Jacksonville oder so.
Naja, stimmt. Ha, ist eh bald tot wahrscheinlich.
Ja, hoffentlich.
Dazu muss ich was sagen, ich habe heute gesehen, nochmal die Promo von John Moxley, wie er bei Double or Nothing debütiert worden ist, weil das heute 4 Jahre her ist. Ist es immer noch richtig geil. Aber das so nebenbei. Und dann hat er halt so ein bisschen geredet, der Promoter, und meint so, ja, ne, wir haben hier sowas am Laufen. Und er hat gesagt so, ne, habt ihr denn mal Bock irgendwie auf King of Indies woanders oder sowas? So in Portland oder sowas? Haben sie alle geboot? Oder, keine Ahnung, vielleicht in San Jose oder sowas? Ne, haben sie auch alle keinen Bock. Hat er gesagt, okay, komm, dann machen wir einen Deal hier. Ich habe hier mit Chigusa Nagayo gesprochen. King of Indies bleibt hier bei uns in San Francisco. Dafür kommt das Queen of Indies nächstes Jahr dann einfach nach Japan. Mega geil.
Das ist nicht gut, ey.
Das habe ich gefreut, da habe ich auch ein bisschen gepoppt, bin ich ehrlich.
Das fand
ich
auch super.
Weil. Also, kollektive Joshi-Shows ist ja auch immer so eine Sache, weil. Entweder interessieren sich die Joshi-Promotions alle füreinander nicht oder die haben halt alle Beef. Und von daher könnte das sehr interessant werden. Also natürlich auch trotzdem dann nochmal für alle Nicht-Joshi-Wrestler geil, die dann mit rüberkommen und in Japan catchen dürfen. Also eigentlich ist es ein Win-Win für alle. Richtig geil. Und es war dann sogar ein Triple-Win für alle, weil danach haben wir noch Plus-Zugabe Chigusa Nagayo bekommen, wie sie im Ring uns I Love Your Baby gegeben hat.
Ich hab mich totgelacht.
Ich fand's auch sehr, sehr schön, aber es war so wholesome einfach. So, ja. Es war so total toll einfach.
Ja.
Ich meine, die wollte dann irgendwann noch nicht mehr singen, weil sie gesagt hat, so, Leute, ich kann nicht singen, weil mein Englisch ist halt leider nicht so gut. Ne, aber das war so ein schönes Ding. Also von mir hätte die Show auch damit enden können.
Ja.
Und, ja, aber halt was fest, Queen of Indies kommt, also King of Indies bleibt in San Francisco. Man hat nicht gesagt, ob es das dann auch nochmal dieses Jahr gibt oder dann erst wieder nächstes Jahr. Ich nehme an, vielleicht dann nochmal dieses Jahr einfach zur selben Zeit wie letztes Jahr, könnte ich mir vorstellen. Und Queen of Indies dann einfach mega geil in Japan, das finde ich echt cool. Und ja, dann war Finale Zeit, ne? Queen of Indies Finale. West Coast Pro Wrestling Women's Champion Marsha Slamovich trifft auf AAAW Champion Miyu Momono. Das war geil, oder?
Das war richtig gut, ey.
Das hat Bock gemacht. Also, ich würde auch sagen, das beste Match der Show.
Ja. Ja.
Da ist man halt dann nochmal losgegangen. Also, man hat auch gemerkt, okay, die beiden kennen sich schon. Man konnte halt dann auch mal ein bisschen, ich sag mal in Anführungszeichen, ein bisschen her dazu lang. Das war wirklich ein schönes Hin und Her mit den beiden. Marsh heißt auch einfach, die hat auch so ein bisschen so den Bully gespielt, halt gegen die kleinere Mio, die aber trotzdem halt dann noch damit gegen ankämpfen konnte eigentlich. Also die waren jetzt nicht so, Marsha war zwar der Bully, aber sie war jetzt nicht so klassisch der Underdog, also ein bisschen schon, aber dann halt auch eigentlich nicht. Und deswegen war es ein schönes Hin und Her. Ich glaube, BK Bomb heißt sie, dieser Joshi Tonic, von der, über den wir eben gesprochen haben, der gegen Ende von ihr, der war nochmal echt fett. Ja. Und schönes Hin und Her, und am Ende wird sie dann im Rear Naked Choke von Marsha ausgechoked. Geiles Ding. Ja, Marcel, fang mal an.
Das Match war richtig stark, Alter. Und am Ende auch schön nochmal so ein klassisches Indie-Kickout-Festival rausgeholt. Ansonsten kann ich eigentlich nur unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Das, ja, einfach vorwärts. Also, mag ich. Hat mir gefallen.
Sehr gut. Sebastian.
Ja, kann ich mich eigentlich auch noch einschließen. War auf jeden Fall das beste Match der Show. War wirklich gut, wie du es auch schon gerade gesagt hast. Marcel mit den Kickouts, das war natürlich dann so richtig Indie-Style. Es war sehr intensiv.
Ich fand, so muss das Finale im Independent Wrestling halt aussehen.
Ja, da hast du absolut recht. Ich habe von manchen auch gehört, dass es für sie so ein Match of the Year Contender wäre. Da würde ich jetzt nicht ganz mitgehen. Aber ich fand schon wirklich gut. Ich fand auch hier wieder, hatte eine gute Länge, war nicht übermäßig lang, das kann man auf jeden Fall so machen. Hatte natürlich die erwartbare Siegerin, das haben wir ja die ganze Zeit schon gesagt, dass das vielleicht so ein bisschen so eine Sache ist, ja, war ja eigentlich klar, wer da gewinnt, ja, okay, aber man hat es auf jeden Fall versucht, hier spannend darzustellen und auch Mio gut darzustellen. Und was ich noch sagen muss, ich finde, was auch dann Mascha danach noch gesagt hat, fand ich sehr schön, wo sie halt gesagt hat, ja, alles, was ich erreicht habe, ist quasi dank Shigusa Nagayo und Marvelous und heißt alle Marvelous quasi hier in der West Coast Familie willkommen und dann hier Long May She Reign. Du hast gerade schon gesagt, du bei der Sache hier mit Ushigusa Nagayo da gesungen hast, dass das Wholesome war. Ich finde eigentlich, Wholesome trifft auch die ganze Show ganz gut.
Ja.
Ja, das hat man hier auch nochmal ganz klar gesehen beim Finale und bei dem, was danach passiert ist.
Ja, toll. Also da würde ich auch mitgehen, das hat sich dann auch nicht so. Es gibt auch oft so Indie-Turniere, die haben so keinen. Die haben so keine Identität, finde ich. Die sind einfach so belanglos hingeklatscht. Ja. Dann sind, die Matches sind trotzdem gut und alles. Aber es fühlt sich immer so an, als würde es nichts bedeuten. Und die hat sich einfach angefühlt, so vor allem, weil es ja auch so reine Women's-Turniere gibt es ja wirklich wenig im Indie-Wrestling. Zumindest so in dem Ausmaß, vielleicht so in kleineren Stufen vielleicht. Aber so ist das ja
auch. Was war das Femme Fatale? Aber auch eigentlich, was ja nicht losgelöst stattfindet, sondern innerhalb eines kompletten Festivals.
Genau.
Ähnlich wie Ambition abgehalten wird.
Genau. Und mehr hast du ja im Prinzip nicht in der westlichen Welt. In Japan gibt es Dutzende davon, aber so in der westlichen Welt so eine gibt es das so kaum. Und deswegen hat sich das alleine nach was Besonderem angefühlt. Dadurch, dass du halt diese Joshi Star Power hast, hat sich das nach was Besonderem angefühlt.
Ja.
Und auch wenn das jetzt vielleicht nicht alles die überkrassen Matches waren oder da jetzt kein Match of the Year Contender dabei war, hat sich das einfach wie so eine schöne runde Sache angefühlt. Total wholesome einfach und einfach gut, dass es auch sowas gibt, so ein Turnier, was einfach Frauenwrestling halt repräsentiert, was ja im Jahre 2023 immer noch sowas ist, was halt nicht den gleichen Stellenwert und nicht die gleiche Anerkennung hat wie Männerwrestling. Leider.
Aber es wird besser. Es wird von Jahr zu Jahr wird es immer besser, weil es immer präsenter wird.
Ja, es ist richtig.
Wir sind auf dem richtigen Weg, wir sind noch nicht am Ziel, aber
ja.
Ich hoffe vielleicht, dass auch sowas, wenn Podcasts, egal ob es unsere sind oder alle Wrestling-Podcasts auf der ganzen Welt sind, wenn solche Turniere oder auch solche Frauenligen und Shows vielleicht einfach öfter besprochen werden, denen einfach mehr Spotlight gegeben wird, dass andere Leute vielleicht, die bisher sagen, ist mir Lachs, gucke ich mir nicht an, vielleicht dann doch mal einschalten. Weil Leute sagen, ey, das war cool, guckt euch das mal an.
Dafür wäre ja so ein Show zum Beispiel gut. Die läuft auf IWTV, wo sämtliche andere Indie-Ligen laufen. Das kostet 10 Euro im Monat. Und da hast du 12.000 Ligen. Also die meisten Indie-Fans haben den Service wahrscheinlich eh schon abonniert. Also guckt gerne mal in sowas rein, wenn ihr vielleicht noch nicht so viel mit Women's Wrestling anfangen könnt. Vielleicht auch nicht mit Joshi Wrestling, was ja nochmal eine eigene Schiene ist vom eigentlichen Women's Wrestling gelöst. Dann guckt euch gerne sowas vielleicht als Einstieg sogar an. Da könnte vielleicht das eine oder andere sein, was euch gefällt. Deswegen, ich entscheide das einfach mal kollektiv, Daumen hoch fürs Queen of Indies von uns allen.
Ja. So gut, so gut.
Und ich habe da jetzt schon Bock drauf, mir einfach vorzustellen, was sie in Japan damit machen.
Ja.
Und wie gesagt, das war ein cooles.
In Japan wahrscheinlich alle außer Stardom.
Wahrscheinlich, aber das ist auch in Ordnung. Und möchte abschließend von euch irgendjemand noch was zu Queen of the Indies sagen? Irgendwas, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, was mir jetzt vielleicht gerade noch eingefallen ist oder what the hell, dann feel free, bitteschön.
Also ich glaube tatsächlich, dass das auch Marvelous eine Menge bringen wird, wenn das in Japan stattfindet, weil ich habe da letztens auch noch drüber gesprochen mit Spadoosh, auch liebe Grüße an der Stelle, der hat gesagt, bei Marvelous ist immer so das Problem, man weiß, dass da sehr gute Wrestlerinnen sind, Yomomono, Takumi Uroa und so weiter, man sieht es aber nicht so wirklich, weil die nicht so wirklich präsent sind, ich glaube auch, da ist auch nicht viel irgendwie mit, dass du es irgendwie online sehen kannst und sowas und deswegen glaube ich, ist das wirklich, wie es auch schon gesagt wird, eine Win-Win-Situation, weil auch das Profil von Marvelous wird damit geschärft. Was du gerade schon gesagt hast, Marcel, mit dem Frauen-Wrestling, dass wir da auf dem guten Weg sind, aber nicht am Ziel, so sehe ich das auch. Ich glaube natürlich, Japan und USA ist natürlich nochmal was anderes, auch teilweise England ist natürlich noch was anderes als zum Beispiel Festland-Kontinentaleuropa, wo es natürlich noch ein bisschen schwieriger ist, wobei ich da immer so ein bisschen finde, dass da manche Leute auch, ja, wie soll ich das sagen? Das ist dann immer so dieses, ja, ich möchte keine Frauenmatches auf der Card sehen, weil die sind noch nicht erfahren genug und dadurch noch nicht gut genug. Und denke ich mir so immer, ja, aber wenn die keine Matches haben, können sie auch nicht besser werden. Das ist so Henne-Ei-Problem.
Bei jedem Mal, wenn wir über die WXW sprechen, rante ich darüber. Wie ja. Egal den Leuten in der Halle das ist, ja. Wenn da zwei Frauen gerade im Ring stehen.
Leider, ja.
Egal, was für großartige Leistungen die da gerade vollbringen, da wird nicht hingeguckt, da wird, keine Ahnung, das ist dann wie, wenn so eine random Show WXW Now and Friends gerade läuft, wo du halt wirklich keinen kennst und auch nie wieder davon irgendwen wahrscheinlich sehen wirst, was du halt so mitnimmst am Vormittag, sondern wenn in einer Main Show Women's Title Match ist, wird das ignoriert und das kotzt mich jedes Mal an.
Das ist,
glaube, das ist, das ist ja.
Als kleine Frage, also nicht, dass ich der Meinung bin, sondern nur, das ist ein Gedanke, der mir gerade gekommen ist, aber ist vielleicht Intergender Wrestling der Tod des reinen Frauenwrestlings? Weil man sich denkt, okay, wir booken vielleicht Frauen lieber, die von Stilen passen, gegen andere Männer, damit wir Cards besser füllen können als reine Frauenmatches. Ich bin mir nicht sicher, ob ich der Meinung bin, aber vielleicht hat das ein bisschen auch was damit zu tun. So, guck dir zum Beispiel eine Marsha an. Die besten Matches von Marsha, die ich dir nennen könnte, sind wahrscheinlich alle gegen Männer, weil die halt auch einfach overall eine gute Wrestlerin ist. Und das ist vielleicht auch mit ein bisschen das Problem.
Das hängt aber, glaube ich, bei Marsha auch mit dem Stil zusammen.
Klar.
Das ist ähnlich wie bei Alice Ng zum Beispiel. Die finde ich auch gegen Männer besser als gegen Frauen.
Ja. Frauen gegen Frauen sind oftmals so ein bisschen zurückhaltender.
Ja, genau.
Das habe ich auch schon ein paar Mal, glaube ich, erwähnt. Dieses so, lang doch mal zu. So was sich ja bei einer Iva Kolaski jedes Mal rausbringt, dass ich das Gefühl habe, dass die ihre Gegnerin nur streichelt oder 2 Meter vorm Gesicht mit der Faust stoppt. Wo ich mir denke, so, bitte, wenn du zu langst, dann hat dein Move Impact, dann fühle ich das als Zuschauer.
Mhm.
Wenn sie da ein bisschen von wegkommen, sich auch mal mehr trauen, vielleicht auch mal sagen, ey, wir machen mal richtiges Lucha High Flying Wrestling oder spezialisieren uns darauf, dass du das halt wirklich siehst und nicht nur diese Andeutungen von High Flying hast. Dann,
ja, das ist richtig.
Sondern es mehr gibt als nur Standard Wrestling und vielleicht ein bisschen in eine technische Strong Style Richtung. Ja. Dann hast du da auch mehr Varianz drin und dann kann sich das auch nur weiterentwickeln.
Das ist richtig. Ich würde gerne noch zum Ende pluggen, dass auch in Deutschland wieder Women's Wrestling ein bisschen weiterkommt, denn im November gibt es gleich 2 große Women's Shows. Nämlich zum einen hat Sirius Wrestling, die Liga von Alpha Female, angekündigt, dass sie am 4.11. eine All-Women's Show veranstalten werden. Und eine Woche später, am 11.11., da gibt es in Stuttgart den Valkyren Cup, das ein reines Women's Tournament.
Genau, und also, da muss man sagen, für den Valkyrien Cup wurde Maria Della Rosa angekündigt. Sie hat jetzt ihre Karriere zum September beendet, um in Madrid eine Wrestling-Liga zu gründen, also Promoterin zu werden.
Aber was ich sehr schade finde, dass sie nicht parallel noch wrestelt oder noch weitermacht im Ring. Wenn vielleicht auch mit einem kleineren Schedule, weil ich fand sie extrem gut, die paar Male, ja, die ich sie bei WXW bisher gesehen habe.
Und auf jeden Fall hat sie aber zu den Veranstaltern vom Valkyren Cup, also zu Fury Pro Wrestling, gesagt, yo, das Booking nehme ich aber noch mit. Und Das finde ich echt cool, tatsächlich.
Ja, sie hat, glaube ich, den Schedule bis September, hat sie in ihrem Statement gesagt.
Genau.
Alle Bookings, die sie in der Zeit hat, wird sie halt mitnehmen. Was auch nur fair ist, dass du dann halt trotzdem sagst, okay, ich mache jetzt halt noch alles zu Ende und bringe dann jemanden in einen Schlamassel.
Ja, das ist ja auch vernünftig. Und das nochmal zum Schluss. Liebe Zuhörer, das war das Queen of Indies. Vielen Dank fürs Zuhören. Auch ein ganz, 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 ganz fettes Dankeschön an unseren Gast Sebastian. Vielen Dank, dass du da warst. Das war sehr cool.
Vielen Dank an euch. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch über Queen of Indies zu reden. Und ja, war echt super.
Grüß noch alle, die du kennst, deine Familie, deine Weggefährten.
Mach ich.
Tu nichts, was wir nicht auch tun würden.
Ja. Und natürlich auch danke an meine reizenden Kollegen, die immer dabei sind. Und ich verabschiede mich im Namen des Catch-Clubs und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye.
Tschüss.
Tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.